In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Wir haben gerade in den letzten Monaten sehr, sehr viele Dinge erlebt, gerade in den letzten 3 Jahren eigentlich sehr viele Dinge erlebt, von denen wir nicht geglaubt haben, dass sie so passieren würden, egal ob wir in die Ukraine schauen oder nach Israel und Gaza, nach Palästina schauen. Das waren alles Dinge, die haben wir uns nicht so gewünscht und wir haben auch nicht so richtig geglaubt, dass sie passieren würden. Sie sind nun aber passiert und wir wollen über ein Thema sprechen. Wir wollen über Resilienz sprechen, welche Rolle Resilienz heute spielt, warum wir mehr darüber nachdenken sollten, warum Resilienz was anderes ist als Ignoranz. Und ich freue mich sehr, dass wir 2 großartige Gesprächspartner heute Abend hier bei uns haben, nämlich Professor Dr. Dr. Michel Friedmann, der uns in diesem Jahr schon zum 2. Mal beehrt, und Dr. Pablo Hagemeyer, den ihr auch schon vom letzten Jahr kennt. Insofern quasi eine kleine Reunion. Ich freue mich sehr, dass die beide hier sind.
Noch ein bisschen so mich einfläzen.
Wir wollen über Resilienz sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie sich Resilienz auch verändert hat. Und ich habe das gerade schon gesagt. Ich habe immer das Gefühl, viele missverstehen Resilienz mit Dinge einfach wegignorieren und so tun, als würden sie nicht passieren und sagen dann, sie sind besonders resilient, weil sie einfach so tun, weil sie es einfach wegignorieren und so tun, als wäre alles in Ordnung. Wo verläuft denn da die Grenze?
Ich fange vielleicht als Psychiater an, aber ich höre auch sofort wieder auf, weil wir haben das Vorgespräch, war schon so schön. Das, was man als Resilienz irgendwann definiert hat, und dazu gibt es keine Definition, war aus den 70er Jahren irgendetwas wie Widerstandskraft. Das kommt eigentlich aus der Materialkunde. Es ist die Rücksprungkraft von Materialien. Eine deutsche Allegorie würde vielleicht an Kruppstahl denken, aber es ist nicht nur die Rücksprungkraft von Materialien, sondern auch die von einem Menschen, von einer menschlichen Seele, einer Psyche. Die Idee dahinter ist, dass man besteht trotz widriger Umstände. Das war so eine Definition, die sich so eine Züricher Arbeitsgruppe dann in den späten 90ern überlegt hat, das wäre doch vielleicht möglich, das so zu definieren. Genau, und diese Arbeitsgruppe aus Zürich hat dann einen Kongress veranstaltet und dachte irgendwie, da kommt keiner. Und dann kamen aber plötzlich doch sehr viele und waren sehr interessiert an dem Thema, an dem Wort Resilienz. Und die Frage ist, ist es jetzt ein Konstrukt? Das können wir ja dann auflösen, denn es gibt 3 Abschnitte der Resilienz, die entsteht, wenn wir Auslöser haben, Stressauslöser bis hin zu Traumaerlebnisse. Daraufhin entwickeln wir sogenannte Ressourcen oder bekommen die vorgeschlagen von unserem Therapeuten. Das sind also Dinge, die uns kompetent diese Krise, Belastung ertragen lassen. Und in der 3. Abstufung ist es eine Verhaltensänderung, die wir dann machen. Das heißt, wir passen uns irgendwie an, werden flexibler oder lernen Neues und entwickeln dann eine Fähigkeit, mit diesen Widrigkeiten umzugehen. Das wäre so mal die Fachdefinition, die, wie gesagt, sehr schwammig ist.
Gut, dem ist nicht sehr viel hinzuzufügen, außer dass dieser Begriff, der ein Modebegriff geworden ist, wie alle Modebegriffe, in einer furchtbaren Geschwätzigkeit endet, ein sowohl als auch bedeutet. Mit Resilienz kann man jeden Vortrag intelligenter wirken lassen. Man kann versuchen, irgendwelche Themen, die mit der Welt zu tun haben, damit zu behaften. Aber letztendlich ist es nichts anderes und so ist der Begriff, wie eben ja auch schon erklärt, die Kunst der Anpassung. Und man muss sich schon bewusst darüber sein, dass bei einer Materialanpassung etwas ganz anderes gemeint ist grundsätzlich, als wenn wir von Menschen reden. Weil in der Tat die Anspannung des Materials durch seine Verarbeitung, damit es nicht bricht oder reißt, mit einer eben Anpassung, die dann stattfindet, dazu führt, und das ist das, was dann die Kunst derjenigen ist, die mit dem Material arbeiten, dass das Material dann verwendbar ist. Wenn man das Wort Material mit Mensch ersetzt, sind wir sehr schnell bei Persönlichkeitsaufgabe. Also die Kunst der Anpassung ist ganz schnell auch ein Thema des Opportunismus. Da wird also Menschen erzählt, ihr müsst euch nur anpassen und dann seid ihr resilient. Im Prinzip sagt man ihnen, passt euch an das, was wir von euch erwarten. Dann gibt es weniger Stress. Und es führt aber zur anderen Seite, wenn wir schon von solchen Materialien reden und es rhetorisch überhöhen, dann wirst du so hart wie Kruppstahl. Beides ist für die menschliche Seele nicht gerade konstruktiv. Interessant, ich muss Ihnen, das ist ja auch eine meiner unangenehmen Eigenschaften, natürlich sofort widersprechen, was Sie erzählt haben. Ihre Erzählung, und wir haben also gemerkt in den letzten Jahren mit der Ukraine und mit Israel und mit Palästina und dass diese Welt so schwierig ist und deswegen müssen wir lernen, damit umzugehen, dafür sei die Resilienz richtig, ist von Anfang bis Ende in der Vorerzählung falsch. Wir betrachten und nehmen mehr wahr die Geschichte, die in der Ukraine stattfindet, dieser furchtbare Angriffskrieg. Und wir nehmen jetzt auch mehr wahr die Angelegenheit, die sich im Nahen Osten abspielt, weil sie sich auch bei uns abgespielt hat, durch den Judenhass, der gleich nach diesem Massaker des terroristischen Aktes stattgefunden hat. Es gibt keinen Tag, egal wie alt Sie hier sind, wo Krieg, um das mal zu abstrahieren, nicht ein Teil unserer Lebensinformation wäre. Also Kriege haben in unserem Leben nicht begonnen mit der Ukraine. Und selbst wenn, dann begann der Ukraine-Krieg 2014, was alle hier sehr gerne verdrängt haben, weil man möchte sich eigentlich nicht einlassen auf so etwas wie Krieg in der Nähe. Aber davor war er in Georgien, die Russen waren in Georgien und Krieg gab es zu jeder Zeit, ob in Afrika, ob in Teilen Asiens, auch in Teilen Europas, Tschetschenien, die Türkei mit Syrien, schon vergessen. Der brutalste Krieg, den man überhaupt sich vorstellen konnte, nachdem der syrische Diktator mit russischer Hilfe sogar mit chemischen Waffen gearbeitet hat. Das heißt, wenn wir darüber reden, was uns plötzlich aus dem Alltag reißt, aus der Gemütlichkeitszone, aus der Komfortzone, dann muss man immer sehr selbstkritisch sein und sich die Frage stellen, warum empfinde ich jetzt etwas als Bedrohung? Denn davor möchte ich ja mich stärken. Wie gehe ich mit der Bedrohung um? Das kann auch der neue Vorgesetzte sein. Wie gehe ich mit Bedrohungen um? Oder mein Partner, meine Partnerin verlässt mich oder ich will sie oder ihn verlassen. Das sind alles Bedrohungen aus dieser Komfortzone. Wie gehe ich damit um? Und wann merke ich eigentlich, dass dieser Moment etwas ist, was mich eben aus diesem Gleichgewicht werfen könnte, also wo dieses Material, ich, meine Psyche, unter Umständen an der Erhitzung reißt, bricht, jedenfalls nicht stabil ist. Wenn man das philosophisch-politisch diskutiert, ist der Begriff der Resilienz ein hochgefährlicher und verdrängungsimmanenter Begriff. Denn er kann jederzeit gerade missbraucht werden für die Interessen, wo ich die Menschen mit einem scheinbar positiv behafteten Wort hinführen möchte. Er hat etwas stark Manipulatives und er verspricht etwas, was er nicht halten kann. Denn selbst wenn ich in einem Punkt schaffe, mit diesem Punkt in meinem Leben umzugehen, ist das nicht etwas, was das ganze Leben halten muss, wird. Und selbst in dem Moment, wo ich mit dem einen Punkt lerne, umzugehen, kann der Preis wiederum anderswo zu einem Riss führen. Das Beispiel ist wirklich der Opportunismus. Der neue Chef kommt, alle sagen, oh, der ist ganz streng, der schmeißt alle Leute schnell raus. Aber wenn du Guten Morgen sagst, dann ist die Gefahr halbiert. Und jetzt sage ich Guten Morgen und jedes Mal, wenn ich Guten Morgen sage, kriege ich aber auch irgend so einen Impuls, was für ein Arsch bin ich eigentlich, dass ich mich so anpasse, weil ich Angst habe, den Job zu verlieren. Dann kann ich mich damit trösten, dass ich sage, oh, aber es ist so schwer, einen neuen Job zu finden. Aber die meisten Schleimscheißer und Opportunisten sind die, die eigentlich keine Angst haben müssten, ihren Job zu verlieren. Aber auch von Anfang an, als sie ihre Jobwahl hatten oder in ihrem Leben irgendwelche Thesen oder politische Aussagen oder Lebenskonzepte entwerfen, die auf relativ oberflächlicher Ebene gemacht haben, mit so einem narzisstischen Rückstoß. Das, was du gerade machst, ist super. Also die Fremdbestimmung, um es jetzt doch in die Philosophie zu nehmen, wird immer stärker im Verhältnis zur Selbstbestimmung. Je mehr man mir verkauft, mit Resilienz kannst du das Leben bewältigen. Ich spreche mich deutlich dagegen aus, wie Sie merken.
Ich muss ja immer sehr präzise bei Ihnen sein, damit ich die richtigen Begriffe verwende. Insofern, was sich ja entwickelt hat, ist diese goldfischartige Betroffenheitskultur. Dass wir jeden Tag irgendeine neue Schlagzeile sehen, uns darüber aufregen, uns dazu emotional verhalten und dann in dem Moment, wo keiner mehr darüber spricht, sofort zum nächsten Thema springen und eigentlich schon wieder vergessen haben, was am Tag davor passiert ist. Wenn wir
erlauben Sie mir nur an einem Beispiel das nochmal festzumachen. Also, ich begegne Rechtsextremisten, Rassisten. Wenn wir Resilienz als die Anpassung zur Situation nehmen, halte ich meinen Mund. Ich würde jedem, der das tut, sagen, nicht nur, dass du krank wirst davon, sondern damit verhinderst du das, was dir Angst macht, nämlich, dass die Rechtsextremen, mit denen du sprichst, nicht Gewalt über dein Leben bekommen. Du kannst es nur verhindern, indem du dich der Situation stellst. Dass du deswegen nicht gerade dann umgebracht werden musst, ist nicht eine Frage der Resilienz, sondern der Überlebensstrategie. Also du machst es jedenfalls so, dass du nicht am Ende am Boden liegst. Aber nichts zu machen, nach dem Motto, es ist besser, den Mund zu halten. Das ist die Übersetzung. Ich kann nur sagen, Menschen, die dauernd ihren Mund halten, werden früher oder später den Erstickungstod erleben.
Aus der französischen Psychiatrie, und den Autor kann ich jetzt nicht zitieren, aber er lebt noch unter uns, ein französischer Psychiater und Philosoph, sagt, dass Resilienz ist, wenn neues Leben nachwächst. Also wenn sich etwas Neues bildet, wenn etwas zerstört wurde. Und das resoniert bei mir sehr, wenn ich meine Klienten, ich habe jetzt Deutschland und die Welt, haben wir ja heute genug gehört, ist verrückt geworden, aber ich behandle Einzelpersonen oder Paare. Und da ist auffällig, dass diese sogenannte Fähigkeit, mit Schwierigkeiten des Lebens klarzukommen, daran scheitert, dass sie in einen abwegigen, unwirklichen Zustand kommen, den man wie eine Traumareaktion beschreiben kann, ohne dass sie traumatisiert sind, eine Schreckreaktion, wo sie gar nicht genug Repertoire haben zu reagieren. Und dann bleibt es bei einem guten Morgen für den Chef, weil auch da die Angst- und Schreckreaktion vielleicht zu stark ist und man damit noch gerade so durchkommt. Also als wären wir in so einer Art Schreckstarre, wenn die Belastungen zu groß sind. Was ich mich immer frage, ist, wenn ich mit meinen Patienten arbeite und frage, wie kriegen die das hin, zu gedeihen, trotz widriger Umstände, was diese Resilienzdefinition wäre, dann kommen da sehr, sehr individuelle Geschichten raus. Also ganz individuelle eigene Erfahrungen, Fantasien, Erinnerungen, natürlich auch an die Kindheit, auch schreckliche Erinnerungen, und nicht jedes Trauma ist sozusagen verknüpft mit einer Zerstörung, sondern es ist auch eine Gelegenheit, dass aus der traumatischen Erfahrung dann was Neues entsteht. Das ist sehr individuell. Und das versuche ich dann ein bisschen größer zu machen in dem Bewusstsein, im Wachbewusstsein. Und diese Menschen, denen geht es dann irgendwie besser, können dann wieder in die Außenzone außerhalb der Therapie, um dort, wie auch immer wir das nennen, zu bestehen, und machen dann die Erfahrung, dass sie Dinge tun können, die sie vorher, also ändern ihr Verhalten, die sie vorher nicht im Traum imaginiert haben, sich vorgestellt haben, dass sie das machen können, und machen dann die Erfahrung, das ist so ein Mantra so ein bisschen geworden, dass man, um das Richtige zu tun, auch die unangenehmen Gefühle in sich aushalten kann und nicht daran kaputt geht. Und das wäre ja sowas wie, wenn man dann doch sagt, ich bin nicht damit einverstanden, hör auf damit, stopp, und sich damit also hundertprozentig in den Konflikt mit reinsetzt und natürlich negative Emotionen in sich selbst wahrnimmt, von Angst, Stress, Fluchtimpulse und auch Scham und Schuldgefühle. Aber ich glaube, das geht so in dieselbe Richtung, dass man lernt neu, muss, keine Ahnung, aber sollte, Situationen auszuhalten, die widrig sind, um darüber irgendwie die Situation gelingen und gedeihen zu lassen für einen selbst.
Wir haben gerade über den Kruppstahl gesprochen und dass er sehr hart ist, aber wenn wir Sie, Herr Friedmann, als Beispiel nehmen, Sie sind Ihr ganzes Leben damit aufgewachsen, in Situationen zu kommen und in Hintergründe persönlicher Natur zu kommen, die sehr viel Resilienz erfordern, um daran nicht kaputt zu gehen, damit dieser Kruppstahl am Ende nicht bricht. Aber selbst der härteste Kruppstahl hält nur bedingt etwas aus. Wie machen Sie das? Also, weil am Ende des Tages, Sie setzen sich ja dieser Situation in verschiedensten Themen immer wieder aus, weil Sie ja auch in die Situation hineingehen, aktiv und Stellung beziehen.
Also, jeder Mensch kommt ununterbrochen in schwierigen persönlichen, gesellschaftlichen Konflikte, die hin auch bis zu einem Zusammenbruch der Statik des Lebens ist. Also ich will ganz offen sagen, ich bin überzeugt davon, dass die Jüngeren hier nicht ein Leben leben werden, wo sie Frieden und Freiheit haben werden. Die Wahrscheinlichkeit von Gewalt, man muss es nicht Krieg nennen, von Gewalt, die ihr persönliches Leben betreffen wird, ist groß. Es wäre eine Anmutung und Anmaßung zu sagen, so wird es werden, aber es ist sehr deutlich zu sehen jedenfalls, dass Kriege, Bürgerkriege, Aggressionen, in welcher Form auch immer, dieses 21. Jahrhundert stärker belasten wird als die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist auch politisch von allen formuliert. Xi, Putin, der Iran. Letztendlich geht es darum, autoritäre Systeme, den demokratischen, aufzusetzen. Und auch persönlich erleben wir das alles. Also mein ältester Sohn hat jetzt gerade die Trennung mit seiner Freundin. Das ist eine Katastrophe. Wird man dann resilient? Ist das das Ziel? Oder ist das Ziel, das in irgendeiner Weise anzunehmen, und zwar nicht als eine Begebenheit, die man dann hinnimmt, sondern an der man arbeitet, also an der man innerlich arbeitet, das ist die Voraussetzung, dass man sich eigentlich in derselben Grundhaltung wieder verlieben kann. Wenn man resilient wird, weil man in der Liebe enttäuscht wird, wird man ein nicht nur einsamer Mensch bleiben, das bleibt man eh, aber man wird auch emotional alleine bleiben. Das wären so die harten Typen, die ich vertraue nicht mehr und das alles. Also an allem, was ich an diesen Beispielen sagen will, ist, vieles dieser Ereignisse werden kommen, obwohl ich persönlich in meinem Leben noch keine Erfahrung damit gehabt habe. Kann man dagegen schon mit Resilienz vorbereiten? Lächerlich. Kein Mensch weiß, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Gott sei Dank. Und da gibt es keine Resilienz. Ich kann also noch so viele Kriegsfilme schauen und mit Leuten sprechen, die in einem solchen Krieg als Zivilisten oder Soldaten sind. Ich werde innerlich nicht in der Lage sein, wie ich darauf reagiere, vorzubereiten. Das kennen wir bei allen Dingen, wo wir das erste Mal etwas erleben. Das muss nicht nur ein Krieg sein. Es ist das erste Mal. Es fehlt nicht nur die Handlungsmatrix, es fehlt die emotionale Matrix und irgendetwas, wo ich dann darauf zurückkommen kann. Da können die Eltern, die Großeltern, die Freunde mir erzählen, die schon damit zu tun hatten, hör zu, so war es, so ist es, und man merkt, ich kann damit nichts anfangen. Also auch diese Coachings und Seminare für Resilienz, das ist alles Geldmacherei und Bullshit. Vorher geht nicht etwas vorzubereiten, was ich in mir gar nicht fühle oder erlebbar gemacht habe. Es passiert, wenn es passiert. Und jetzt ist es die Frage, und das ist mir wichtig, weil wir am Ende bei Resilienz über etwas Politischem reden. Wie bin ich vorbereitet worden, dass mir etwas passiert? Also wie viel Selbstvertrauen habe ich? Wie viel Flexibilität habe ich? Flexibilität ist nicht Anpassung. Flexibilität ist mehrere Optionen zu überleben. Wie werde ich in diesem Konflikt leben? Oder ich muss mal den Begriff auch nennen, überleben. Wenn mir die Freiheit genommen wird. Also wenn ich bisher schon kaum gesagt habe, was ich denke, obwohl man in diesem Land und diesem Saal alles sagen kann, was man denkt, wenn es dann autoritärer wird, werde ich die Option, dass ich jetzt erst recht mehr sage, damit das zurückweicht, eher nicht wählen. Und ich werde mich erfahren in dieser Situation. Und dadurch entsteht nicht Resilienz, sondern eine innere Erfahrung zwischen Handeln, Reaktion und die Reaktion, die in mir stattfindet. Das heißt, ich plädiere für das sich besser kennenlernen während solcher Situationen, aber ich plädiere dafür, dass man sich den Konflikten stellt. Wie man sich das vorstellt, hat mit jedem Menschen für sich zu tun, aber es gibt dafür auch gesellschaftspolitische Hinweise, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn ich mir unsere Zeit anschaue, haben wir uns anscheinend geeinigt, immer noch die Ecken rund machen zu wollen, damit wir über den nächsten Urlaub sprechen, damit wir nachher schön essen und trinken gehen. Und wenn man in all diese Restaurants geht, denkt man, es ist so wie vor 10 oder 20 Jahren. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, eine Voraussetzung dessen, um sich in einer Situation, die auf einem zukommen könnte, vorzubereiten, ist, dass man sie überhaupt zur Kenntnis nimmt. Das ist im Privaten genauso. Wenn eine Beziehung immer schlechter wird, was immer der Begriff bedeuten mag, dann beginnt das doch nicht in dem Moment, wo man anfängt, sich die Augen auszureißen, sondern sehr früh schon vorher merkt man die Störungen. Die Störungen stören aber. Und wenn es einem gerade ganz gut geht, erst recht. Stellen wir uns aber die Störungen nicht ein, dann werden die Störungen uns überrennen und wir haben überhaupt nicht vorgedacht, vorgefühlt, was habe ich in mir an Instrumenten? Und das ist eigentlich das, was ich nur empfehlen kann, weil am Ende, wenn ich das alles nicht habe, und das ist das Tragische, werde ich, wenn dieser Konflikt vorbei ist, immer im Nachhinein wiederum versuchen, in meiner Selbstwahrnehmung Entschuldigungsgründe zu finden, warum ich den Ansprüchen nicht gerecht geworden bin. Welchen denn dann aber wiederum? Und diese Komplexität, in der wir uns befinden, banalisieren wir gerade und damit nehmen wir den Menschen die Stärke, die sie haben könnten, wenn sie sich nicht über Resilienz den Kopf zerbrechen würden, sondern was passiert in mir, was habe ich gelernt in der jetzigen Zeit der Jahre, wo ich in solchen Konflikten war? Mach dir das doch nur mal bewusst. Habe ich so reagiert, war es am Ende besser oder schlechter für mich? Habe ich anders reagiert? Fand ich es erträglich oder bin ich daran fast zerbrochen? Das heißt, sich immer wieder bewusst zu werden über die vielen Momente, in denen wir aus unserer Spur kamen, das heißt ja nicht, dass wir gegen die Wand clashen müssen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um uns auf den nächsten Konflikt vorzubereiten. Alles andere ist Voodoo.
Aber liegt das nicht auch so ein bisschen daran, dass wir meistens immer nur noch den Ansprüchen der anderen gerecht werden wollen und gar keine eigenen individuellen mehr für uns definieren?
Ich möchte nochmal anknüpfen. Also auf jeden Fall, die Trivialisierung ist ein Riesenproblem und mir fällt in dem Zusammenhang tatsächlich nochmal, ich reite jetzt auf dem Begriff rum und gucke, ob der Begriff resilient ist, dass Resilienz genauso ist, wie Sie beschreiben, nämlich es ist nichts, was wir vorher lernen können, sondern es entsteht im Moment der Belastung und es ist auch nichts, was uns Coaches oder Therapeuten beibringen können, sondern das ist auch in dieser Urdefinition so ein bisschen mit drin. Es entsteht, während es geschieht. Und das therapeutische Setting, was ja eh nur bei ein paar Prozent Menschen passiert, kann es letztlich nur vielleicht benennen. Aber es ist etwas Implizites, was entsteht im Individuum. Ich würde noch an der Stelle, weil ich sitze ja vielleicht nicht ganz ohne Grund hier, das aufgreifen mit der Projektion auf dem anderen, was wir beim anderen sehen und bei uns nicht. Dass narzisstische Menschen, das ist ganz spannend, einen hohen Grad dann sogenannt an dieser Resilienz wohl haben. Also weil sie so sehr von sich überzeugt sind, dass das, was sie tun, richtig ist und schon geht und funktionieren wird, vertraut mir nur. Und ich spreche jetzt nicht von dem psychopathisch-narzisstischen, sondern von dem Gesunden, von dem, was vielleicht, man nennt es auch der Eros des Kindes, also diese Freude am Leben, das kriege ich schon hin. Es wird gelingen, es macht Spaß, dass wir das rüber retten können, über unseren, wenn man so will, ödipalen Konflikt, wenn wir erkennen, was sich ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, dass wir dann trotzdem uns diese Freude am Leben bewahren als innerer, ich weiß nicht, ob das die Matrix ist, die Sie ansprechen, diese Freude zu sagen, okay, es ist zwar irgendwie scheiße gerade, aber lass es uns versuchen, lass es uns irgendwie versuchen. Und es ist riskant, aber ich glaube daran, dass es funktioniert, weil ich habe ein Gefühl dafür, ich habe eine komplexe Wahrnehmung. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem Problem, was wir heutzutage haben, nämlich der Trivialisierung. Ich habe eine komplexe Wahrnehmung, die ich nicht in 3 Tipps im YouTube-Video bringen kann, sondern ich muss mich neben einen Menschen auf die Couch setzen oder vor die Couch oder miteinander, damit wir, und deshalb Daniel nochmal auch an dieser Stelle für diese Veranstaltung meinen Riesendank, weil ich solche Veranstaltungen kaum kenne, dass wir uns als Menschen erleben in unserer Komplexität, in Widersprüchlichkeit, Naivität, aber auch wiederum Reife und versuchen, uns abzugleichen und gucken, wie macht der das eigentlich? Wie macht der andere das? Wie mache ich das eigentlich? Wie würde ich das machen? Und ich glaube, da wäre der Begriff Resilienz vielleicht jetzt wieder ein bisschen passender.
Einverstanden. Wir können den Begriff ja auch totreden. Es geht um den Inhalt und ich will dann doch etwas hinzufügen, wo man dann merkt, dass er dann doch wieder gefährlich ist. Es geht im Prinzip, wenn man auch in die Wirtschaft hineinschaut oder in die politische Gesellschaft hineinschaut, immer um die Frage, verändern die Begebenheiten mich oder verändere ich Begebenheiten, um mal wegzukommen von Fremd- und Selbstbestimmung. Das sind andere Ebenen der Debattenkultur, weil da wirklich eine Trennung hinzukriegen, ist äußerst schwer. Jeder, der sagt, ich bin selbstbestimmt, irrt, und jeder, der sagt, ich bin fremdbestimmt, irrt auch. Denn es muss eine Selbstbestimmung geben, die akzeptiert, dass ich fremdbestimmt werde. Aber ich würde gerne über diese Begebenheiten reden, die es gibt. Und will ich jetzt die Begebenheiten, den Ist-Zustand einer Gesellschaft oder einer Unternehmenskultur verändern, auch meine persönliche, oder bin ich bereit, mich dem anzupassen? Und das ist eine, darum sage ich, das ist eine permanente Lebenserfahrung, die man eigentlich hat. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten oder mir anmaßen zu sagen, wie man es machen soll. Aber es bleibt dabei, dass emanzipatorische Prozesse nur möglich sind, wenn man sich nicht anpasst. Weil die Anpassung an der Sache selbst führt dazu, dass ich sie ja gar nicht verändern will und die Begebenheit nicht verändern will, sondern ich will mich in dieser Begebenheit so konstruieren, dass ich ein, wie wir Philosophen sagen würden, ein gutes Leben lebe. Aber ist ein gutes Leben möglich, wenn die Umstände mich bestimmen? Das ist noch was anderes als diese Selbstfremdbestimmung im interpersonellen Raum. Oder ist es an der Zeit, dass ich sage, nein, ich arbeite nicht für 8 Euro. Ich arbeite nicht für 8 Euro, nicht weil ich faul bin, sondern weil 8 Euro ein Lohn ist, dass die Versprechen, du kannst von deiner Arbeit leben, zwar schlecht, aber recht, nie erfüllen. Also muss ich mich gegen diese Begebenheit aufmupfen und sagen, ich verändere die Begebenheit. Oder wir können das auch bei ökonomischen Fragen sehen. Die Fähigkeit, dass wir mittlerweile Finanzierungen außerhalb von Banken mit so viel Selbstbürgschaften herstellen, dass wir die Bank eigentlich nicht gebraucht hätten am Anfang und deswegen auch weder Geld noch Bürgschaften haben, verändert sich durch Cloud Resourcing. Da gibt es hier 50 Euro, viele Leute bringen mir 50 Euro. Damit habe ich Begebenheiten verändert, Umstände verändert. Und aus diesen Erfahrungen heraus entstehen dadurch wiederum emanzipatorische Prozesse wieder für andere, die ermutigt werden. Und ich will damit nur deutlich sagen, ich bin jemand, der sehr stark diesen emanzipatorischen Gedanken in sich trägt, der ja erst seit 300, 200, 400 Jahren eine Chance hat, nämlich mit der Aufklärung, mit der Trennung zwischen dem Glauben und der weltlichen Welt, mit der Aufklärung, die sagt, denke, argumentiere, hör auf mit dem Glauben, dass man dir aufdrückt oder nicht aufdrückt. Also auch das, wenn du gläubig bist, passt du dich jetzt den Begebenheiten des Vatikans an? Oder emanzipierst du dich und sagst, nein, ich verändere, was der Vatikan sagt oder nicht sagt, weil das Menschen sind, die das dort sagen. All das sind emanzipatorische Prozesse. Ob man am Ende sagt, das ist eine Resilienzentwicklung oder nicht, ist mir relativ egal. Aber ich weiß, dass der Begriff so nicht gemeint ist. Und das ist mir wichtig. Wenn er so gemeint wäre, könnten wir relativ schnell sagen, es gibt ein paar Bemerkungen, die man machen will, à la Bonheur. Aber er ist eben nicht so gemeint. Er wird verwendet eher, um anti-emanzipatorische Prozesse herzustellen. Und wenn man also beim Arbeiten Leuten sagt, hey Leute, das ist eine schwere Zeit und da müssen wir durch und deswegen müsst ihr jetzt 12 Stunden durchschuften und ich weiß, das ist alles ganz hart. Aber wisst ihr was, wir werden dann stärker rauskommen, als wir reingegangen sind und das heißt, wir sind dann resilienter geworden, ist das nur eine moderne Formulierung für Ausbeutung. Das klingt gut, die Leute denken, wow, wir haben so ein Gemeinschaftsprojekt und das wird eben anders erzählt als früher, wo die Ausbeutung ganz klar formuliert war, ihr schuftet, ich verdiene, aber im Prinzip ist es derselbe Gedanke. Dadurch, dass ich 12 Stunden arbeite, bin ich nicht resilienter geworden, sondern ich bin nur dann resilienter geworden, wenn ich merke, dass durch diese Arbeit nicht mein Unternehmen und die Dividende gewachsen ist und mein Chef wird befördert, sondern ich habe unmittelbar ebenfalls dieselben Möglichkeiten der Entwicklung mitgelebt. Das ist aber selten bei diesem Vortrag gemeint. Und so geht es bei den meisten Vorträgen, wenn es um Resilienz geht.
Pablo, wir haben heute viele Leute auf der Bühne gesehen, die alle sehr spannende Lebensgeschichten haben. Und ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass die alle ziemlich resilient sind. Und viele davon sind immer wieder auf die Nase gefallen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber sie haben nie die Mission, die sie irgendwie antreibt, verloren. Ich glaube, was alle diese Menschen verbindet, ist irgendwie die Hoffnung, dass es am Ende doch irgendwie besser werden kann. Mhm. Also brauchen wir für das Thema auch eine gesunde Portion Optimismus und vielleicht auch eine gesunde Portion Naivität an der Stelle?
Genau, wir brauchen sicherlich alles von dem. Ich wollte nur anknüpfen an die Idee des opportunistischen Verhaltens und des anti-emanzipatorischen und das verbinden, weil es ist ja Manipulation. Es ist ja das, die hohe Kunst des psychopathischen, manipulierenden Menschen, der möchte, dass die Interaktionsperson, der andere, das tut, was ich will. Es geht um Kontrolle und es geht um Macht. Und diese Dinge transportiert er über einen nett klingenden Begriff im Arbeitskontext auf jeden Fall, würde ich auch zustimmen. Auf der Lebensspanne ist es was anderes. Und da finden diese Manipulationen irgendwie anders statt. Jeder manipuliert. Die Frage ist nur, was ist das manipulative Ziel? Was ist der Zweck? Und wenn das Ziel die Ausbeutung ist von Menschen oder das Ziel ist, bewusst Dinge zu verleugnen, zu täuschen, heißen Themen aus dem Weg zu gehen, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, Dinge zu unterlassen, die eigentlich offensichtlich sind, zu benennen und so weiter. Menschen, und das ist noch einmal, wo ich heute auch als Gutachter immer wieder mal gefragt werde, emotionale Gewalt, also die nicht spürbare Gewalt, dann in so schöne Worte kleide und die auch schwer nachweisbar dann ist in irgendwelchen Auseinandersetzungen, wenn man das klären will, auch vor Gericht, dass wir nämlich Menschen kontrollieren und manipulieren oder Machtstrukturen installieren wollen, in denen wir gezielt ein Verhalten, Gedanken, es klingt jetzt sehr spooky, aber es ist nicht so gemeint, und auch Emotionen in Menschen erzeugen können, damit es sie schwächt. Und das anti-emanzipatorische Motiv wäre eigentlich zu sagen, ich stärke dich mit dem, was ich dir sage, ich stärke dich mit dem, was ich dich fühlen lasse und ich stärke dich mit dem, wie ich mit dir interagiere. Und ich glaube, da kann man ziemlich schnell eine Strichliste machen, wie viele Menschen man kennt, die einen wirklich so behandeln, dass man gestärkt daraus kommt aus dem Prozess und nicht geschwächt.
Lassen Sie mich noch zwei Farben auf die Leinwand pinseln. Meine erste Bemerkung, die ich aber erst einmal nur als Gedanke ausspreche, ist, wenn wir von Resilienz sprechen, die meisten von uns haben bisher nur gelebt. Was ich damit sagen will, ist, in einer infrastrukturellen Realität und normalerweise auch in einer persönlich-ökonomischen Realität, in der das Leben als Leben gelebt wird. Es gibt nicht wenige in unserem Land, die es sehr schwer haben. Und deswegen diskutieren wir natürlich so ein Thema wie Widerstandsfähigkeit und all diese Dinge, aber als Menschen, die eigentlich so im Schlaraffenland aufgewachsen sind. Auch wenn das eine Illusion ist, wie wir jetzt merken, aber so sind wir aufgewachsen. Wir würden dasselbe Thema in einem Land in Afrika diskutieren oder in einem Land großer Armut, dann würden wir über Überleben als Alltagsleben diskutieren und nicht Leben als Alltagsleben diskutieren. Und dann würden wir merken, dass da eine Frage schon nach dieser Resilienz, wie wir es diskutieren, den Tod bedeuten würde. Also es wäre kontradiktisch, sich überhaupt solche Vorstellungen zu machen, denn du musst überleben. Du stehst morgens auf und das Wasser ist noch nicht da, das du brauchst. Du stehst morgens auf und der Hunger ist noch nicht bewältigt, weil da Lebensmittel da sind. Du stehst morgens auf und du weißt, du kannst heute sterben, weil überall Anarchie, Gewalt oder was auch immer stattfindet. Und diese Überlebensstrategien haben überhaupt nichts mit unserem Gespräch zu tun. Warum ich das nur erzähle, ist, weil sehr viele Leute dann sagen, ja, wer das alles hinter sich gebracht hat, ist resilient. Das ist aber so eine oberflächliche Betrachtung. Denn Menschen können sowas überleben und können innerlich verbluten in ihrer Seele, währenddessen andere überhaupt kein Problem haben, beispielsweise einen anderen Menschen umzubringen, um zu überleben, haben andere, die auch in dem Überlebensmodus sind, nicht die Fähigkeit, Kraft, wie auch immer, einen anderen umzubringen. Also auch das will ich nur nochmal differenzieren. Und das Zweite, was ich noch auch einbringen will in unserem Gespräch ist, wir Menschen sind äußerst ambivalent. Und es gibt ja diese Erfahrungsberichte, dass Leute, die, sagen wir heute, als extrem resilient bei uns wirken in der Gruppe oder als Freund, den wir haben, wo wir sicher sind, na, der ist stark und der wird das alles schaffen. Die erste Person ist, die zusammenbricht, wenn, sagen wir mal, die Verhältnisse sich ändern. Und Leute, die man so immer so abgelacht hat und gesagt hat, na, die kannst du doch vergessen, die sind, die in einer solchen Situation plötzlich die Mobilisierung in sich finden, um so eine Gruppe oder sich selbst in einer Situation so verhalten lassen zu können, dass viele überleben. Also auch diese Vorausschau, mein Gott, also der Michel ist immer gestritten und hart und toll, kann dazu führen, dass wenn dann so eine ganz bestimmte Situation da ist, ich der bin, der wegrennt und Angst bekommt. Dieses auch Glauben, das sei linear bei Menschen, ist auch eine ganz ein furchtbares Missverständnis. Und dieses Missverständnis führt uns ja zu Bildern von Resilienz. Der coole Typ, der dauernd im Club so tut, als ob jeder oder jeden anmachen kann, kann unter Umständen voller Minderwertigkeitskomplexe stecken. Und dieser Habitus kann in einer ganz anderen Situation eben dazu führen, dass diese Person total versagt. Und eine letzte, dritte Bemerkung. Ich glaube, dass die wichtigste Voraussetzung, in welchen Situationen auch immer wir Menschen in unserem Leben kommen werden, und wir kommen immer in existenziellen Fragen. Irgendwann ist der Tod vor der Tür, und zwar der von einem Geschwister oder von den Eltern oder den Menschen, den man sehr liebt. Nur um ein wirklich existenzielles Beispiel, das wir alle haben, ob wir leben oder überleben, kennen. Um damit am besten gewappnet zu sein, wäre theoretisch, wenn Eltern uns mit Liebe, Respekt und Selbstvertrauen in die Welt schicken könnten. Nun sind aber die auch wiederum Menschen und wir auch. Und deswegen ist das eine Zielvorstellung, aber sie ist selten erreicht. Nur je mehr man in dieser Welt lebt und sich auf diese Erinnerungen, die einem unabhängig des Tuns erfahren wird, also dass diese Menschen nicht bewerten, sondern eigentlich, wenn ich dann in so einer schweren Situation bin, die Tür aufmachen und sagen, kann ich helfen? Desto mehr ich das erlebe, habe ich wenigstens eine große Grundvoraussetzung, um in Konfliktsituationen bestehen zu können. Und all diese drei Punkte noch dazu, zu all dem, was wir sagen, zeigt, wie komplex und wie vielschichtig wir sind. Und dass wir mit solchen Begriffen wie Resilienz, und jetzt werde ich mal positiv zu dem Begriff, ja nach Strohhalmen greifen. Wir brauchen Strohhalme. Wir alle, die wir hier sitzen, erleben bei anderen, teilweise bei uns, dass es schief geht, und wir brauchen Strohhalme. Der Opportunismus ist ein kultureller Strohhalm. Es ist nicht der Strohhalm der Natur. Obwohl wir in der Natur gelernt haben, dass wenn der Löwe auf uns zurennt, wir am besten uns verstecken, was wir heute feige nennen würden, ist das die intelligenteste Antwort, auch heute noch. Also wenn mir so ein Typ entgegenkommt um 3 Uhr morgens, besoffen und aggressiv, muss ich nicht sagen, hey, hallo, warum gehst du nicht auf der anderen Straßenseite? Aber wenn dieser Typ einen anderen angreift, dann habe ich ein Handy mit 110. Und wenn dieser Typ irgendjemanden als Drecksjude oder Kanacke beschimpft, habe ich die 110. Zu glauben, dass ich, indem ich mich wie beim Löwen einfach ducke, auch heute bedeutet, nichts sehen, nichts hören, nichts wissen, funktioniert eben immer nur auf Kosten anderer. Und jetzt sind wir wieder bei der Begebenheit. Jetzt ist etwas in unserem Leben passiert. Ich erwarte von keinem, dass er da hingeht und sagt, hey, dann wollen wir mal sehen. Aber ich erwarte von jedem, dass er 110 wählt. Und die meisten wählen heute nicht mal mehr 110. Damit ist die Person, wenn sie nach Hause geht, geschwächt. Der gerade geschlagen wird, sowieso. Und übrigens der schlägt, mit Sicherheit in der Begebenheit nicht gelöst. Und da sehen wir, dass wir das alltäglich haben. Ich meine, der Boss sagt, guck dir mal die blöden Frauen in unserem Betrieb an. Ist man resilient, wenn man den Mund hält? Oder wird man erst resilient, wenn man ihm sagt, stopp? Und das Risiko, und das ist ja das beim Resilienten, selbst, dass man rausgeschmissen wird, in Kauf nimmt, weil wer will langfristig in einem Unternehmen sein, wenn man weiß, das ist mein Boss. Jetzt beschimpft er die Frauen, er wird früher oder später auch mich beschimpfen. So, und wie weit geht man jetzt? Und das sind die Fragen, die man am Abendessen vielleicht heute diskutieren kann.
Ich würde gerne noch mal eine kurze Schleife machen zu dieser Wohlstandsverschiebung unseres Horizonts. Wenn wir uns diese ganze Diskussion, die wir ja auch hier führen, anschauen, ist es nicht irgendwo auf der einen Seite total verlogen, weil wir diesen Begriff Jammern auf hohem Niveau nehmen? ist es nicht verlogen, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, während in anderen Teilen der Welt Menschen sterben, hungern, unter Leid leben? Oder ist es genau bei dieser Diskussion wirklich dieses individuelle Empfinden der Personen, egal in welchem Umfeld sie lebt und aufwächst?
Nein, es ist nicht verlogen. Verlogen ist, dass wir so tun, als ob es uns betrifft, aber die Begebenheiten nicht verändern wollen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, so ist die Welt. Ich habe ein großes Problem, wenn jemand sagt, es ist alles ungerecht und wie kann das da in Afrika so schlimm sein? Und gleichzeitig hier alles dafür tut, damit es auch in Afrika so schlimm bleibt. Also was ich wirklich am schwierigsten finde, ist, wenn die Moral zur Doppelmoral wird. Was ganz schwierig wird bei Diskussionen, sind die Heuchler und Heuchlerinnen. Aber im Grundsatz ist das, was sie sagen, die Welt ist so, wie sie ist, nicht wahr. Die Welt ist so, wie sie ist, weil wir alle, die in dieser Welt sind, ein Ziel haben, das anscheinend dominierend ist. Mir soll es gut gehen. Wenn es mir aber besonders gut geht, geht es immer auf Kosten anderer Leute. Da muss ich auch gar nicht nach Afrika gehen. Das passiert auch schon hier in München in diesem Raum. Wenn wir aber die Begebenheit ändern wollen, anstatt zu sagen, so ist die Welt, man könnte ja das als sogar als eine Resilienzformel verkaufen. Nämlich zu sagen, Leute, ihr könnt die ganze Welt nicht in Deutschland retten. Hören wir dauernd von der Politik, vor allen Dingen, wenn es um Menschen geht, die flüchten. Wir können doch nicht alles hier machen. Niemand hat gesagt, du sollst alles hier machen, aber so ein bisschen mehr, und zwar in der Struktur und nicht nur in der Quantität, könnten wir. Aber das wäre eine Anstrengung, das wäre ein Risiko, das würde meine Komfortzone aufbrechen und dann kommt viel leichter, und das sehen wir ja in den politischen Debatten, also ja, und wir machen ja die Flüchtlingsheime, und aber die Kitas, es kaum Plätze und überhaupt, also jeder wird doch wohl verstehen, dass wir sehr humanitär sind, aber wir können die Welt nicht retten. Indem ich schon sage, wir können die Welt nicht retten, fliehe ich. Weil niemand hat gesagt, wir retten die Welt, aber wir retten vielleicht die Welt, in der wir sind. Unsere Welt ist ja zu retten. Und je mehr wir vergessen, um bei diesem Punkt nur zu bleiben, dass auch gestern wieder wahrscheinlich 200 Leute im Mittelmeer gestorben sind. Und jetzt sind wir wieder wie bei den Kriegen. Wir haben das doch alle schon längst nicht mehr auf dem Radar, um mit solchen Metaphern zu reden. Aber gestern sind 200 gestorben, 150, einer. Noch vor 3 Jahren haben wir darüber geredet, egal welche Position wir hatten. Indem wir nicht mehr darüber reden, akzeptieren wir, wir können die Welt eh nicht retten und wir können das Mittelmeer nicht retten und wir können auch keine Menschen, die flüchten, retten. Das Einzige, was wir denen sagen könnten, ist, bleibt doch, wo ihr seid, dann stirbt ihr nicht. Das sind alles dann aber auch wieder Aussagen, die uns ein gutes Gefühl geben, uns aber eben nicht zwingen, die Begebenheiten zu verändern. Noch einmal, das ist so wie Ihre Gerechtigkeitsdebatte. Man kann so sein. Und es liegt jetzt nicht an uns dreien heute jetzt Bewertungen abzugeben, politische, moralische. Aber es liegt an uns, das herauszuschälen und uns bewusst zu machen, dass diese Bequemlichkeitszonen uns irgendwann verschlingen. Denn wir sehen ja bereits jetzt, was es bedeutet, einerseits mit fremd- und rassistischen Narrativen zu arbeiten, niemand soll kommen, und andererseits zu wissen, dass ungefähr in 20 Jahren 8 Millionen junge Menschen hier fehlen, und das bedeutet, diese Gesellschaft wird untergehen. Wir werden die Sozialsysteme nicht mehr bezahlen können, wir werden die Rentensysteme nicht mehr bezahlen können und wir werden auch die medizinischen Systeme nicht mehr bezahlen können. Und darüber müssen wir uns doch heute Gedanken machen. Wären wir resilient, im Sinne meiner Resilienz, würden wir uns alle auf den Weg machen und die Politik zwingen, wie auch immer man mit der Herausforderung in Anführungsstrichen des Fremden umgeht, den Fremden aus Interesse, Egoismus und eigenen Gründen hier reinzulassen. Stattdessen denken wir, aber wenn wir ihn heute reinlassen, muss ich doch die Preise bezahlen, die das kostet. Und denkt nicht darüber nach, was für einen Preis wir bezahlen, wenn wir es nicht tun. Das ist erst in 20 Jahren. Also all diese Fragen sind auch gekoppelt an Elementen, wenn in unserer Gesellschaft der Wohlstand der wichtigste oder der einzige Wert ist, was er in den letzten 20 Jahren war, dann wird es schwerer sein, solche Vernunftsargumente zu diskutieren, weil das bedeutet, wir müssen von unserem Wohlstand hier in Deutschland was abgeben, nicht in Afrika. Wenn wir andere Werte hätten und Maßstäbe, mit denen wir leben, wäre es dann wieder leichter. Und darüber müssen wir uns immer bewusst sein. Es wird immer eine intersubjektive Debatte geben, die damit zu tun hat, was mute ich mir zu? Und was will ich mir nicht zumuten? Nur daraus eine objektivierbare Aussage machen zu wollen, halte ich für Menschenfängerei.
Da habe ich sehr viele ergänzende Einfälle. Danke. Ich denke an Paul Watzlawick, der sagt, der radikale Konstruktivismus ist so eine Lehre, die oder eine Idee, die entstanden ist nach Paul Watzlawick. Den werden Sie alle kennen, mit der die Anleitung zum Unglücklichsein. Aber die ernste Seite ist, dass wir Realität durch Kommunikation und Sprache erschaffen. Also auch jetzt so ein Begriff. Dadurch erschaffen wir eine Realität. Wir sehen das, wir meinen das zu sehen, wir meinen ein Abbild zu kriegen und nichts Tolleres ist ja auch Zaubern, nicht? Also wir zaubern ein Bild hin und folgen diesem Bild. Und in dieser Mechanik der Intersubjektivität, was Sie auch ansprachen, also zwischenmenschlichen Ereignissen, emotionalen, aber auch inhaltlichen, muss man diese Unterscheidung treffen, um wirklich auch zu verstehen, in welche Fallen man tappen kann, finde ich. Also die Beziehungsebene, da wo die Manipulation stattfindet, wo wir Emotionen erzeugen durch ein Gesamtkunstwerk unseres Auftretens und andere davon überzeugen können, dass sie jetzt resilienter werden oder jetzt widerstandsfähiger werden, kann tatsächlich die Falle sein, wo wir nicht darauf achten, was auf der Inhaltsebene passiert. Da sind es dann die 8 Euro. Ja, also das finde ich ganz, das würde ich nur so mal zurückspiegeln, weil mir das resoniert bei mir. Und ich übertrage es einfach mal in meine Nomenklatur und würde einfach das so, ja, kann das so stehen lassen, weil das auch
ja, ich
passt.
Ich würde das gerne auch wieder zurückspiegeln, ja. Denn in dem Fall sind ja die psychologischen Aspekte und die philosophischen sehr nahe. Wir wollen ein gutes Leben leben. Und unser Gehirn ist eigentlich so schon gefordert, die gesamten Arbeiten zu leisten, die wir ununterbrochen brauchen, um überhaupt all das zur Funktion zu bringen, dass Konflikte dem Gehirn echt eher lästig sind.
Unangenehm sind.
Lästig. Ja. Sie sagen unangenehm, lästig sind. Also ist dieses Gehirn bestrebt, wieder die emotionale Dissonanz zu dem, was wir jetzt gerade erleben und kognitiv merken, oh, da ist ein Konflikt, zu dämpfen. Wir nennen das diese Hamburger Theorie. Also wir sind immer noch eigentlich emotionale Wesen. Und alles, was hier passiert, hat einen emotionalen Kontext. Wenn die Emotion sagt, ach, der ist aber ganz in Ordnung, dann kann er auch ein bisschen mehr Mist reden. Das wird eingetütet. Und wenn jemand als arrogant oder ätzend empfunden wird, dann wird man bei jedem Satz finden, was die Bestätigung ist. So. Und das meiste, was wir erleben, ist kongruent. Das Emotionale und das, was passiert, ist irgendwie übereinstimmend. Wir erleben uns nur bewusst, da ist was, wenn es zwischen der Emotion und dem, was passiert, eine Dissonanz gibt. So. Und dann versucht das Gehirn eigentlich nichts anderes, als das so hinzukriegen. Also wenn Sie so wollen, der Hamburger, das ist die Emotion, das Brot unten, dann kommt das Fleisch, das ist das Kognitive, dass dann der Deckel auch noch draufkommt und schon haben wir einen Hamburger. Die Frage ist in der Forschung und wie wir damit weitergehen, das ist die Grundstruktur, aber was ist mit Ketchup, was ist mit Mayo, was ist mit Senf, was ist mit all diesen Dingen und schafft das eine Möglichkeit, dass wir andere Möglichkeiten als diese Befriedung, als einzige Befriedungsmethode erlernen. Und das müssen wir erlernen. Und jetzt komme ich auch wieder auf meine eigene Aussage. Wir haben die Aufklärung, wir haben den Humanismus, wir haben die Menschenrechte, wir haben all diese Dinge. Aber wir wissen, dass Gott Kant genauso gescheitert ist wie Gott, weil die Vernunft alleine es eben nicht schafft. Und wir müssen auch zugeben, dass die Aufklärung und dieses, was wir jetzt miteinander betreiben, miteinander reden, argumentieren, versuchen zu dekonstruieren, all diese Dinge, für uns als Menschen nicht mal eine Millisekunde ist, weil wir diese Aufklärung nicht mal in der ganzen Welt bei allen Menschen erkennen und die wir das betreiben, das sind Millisekunden im Vergleich zu dem, was noch unsere Urgroßeltern gelernt haben und ihre Eltern und Eltern. Und wir befinden uns, so glaube ich, zivilisatorisch gerade an einer Zeit, wo dieses Ursprüngliche, also das Anti-Emanzipatorische, nach vorne kommt, weil die sich in diesen Emanzipationsprozessen befinden, merken, wie viel anstrengender es ist, so zu leben, wie wir leben. Und zwar auch für jeden Einzelnen. Auch schon zu Hause musst du alles immer durchlabern. Muss man immer über alles reden. Also deine Argumente hin oder her, ich meine das. Und ich meine und ich glaube ist ja dasselbe. Und wenn wir das mit den sozialen Medien nochmal potenzieren, dann merken wir, dass wir diese Entlastung, das ist ja unheimlich viel Arbeit. Was wir heute machen, ist eine Zumutung. Dass Sie uns zuhören, ist eine Zumutung und Arbeit. Und was wir hier versuchen, ist sowieso eine Zumutung. All das sind Zumutungen. Und diese wieder zu verhindern, wenn da einer vorbeikommt und sagt, hör mal, das kann man doch viel einfacher machen. Einfach auf die Nase hauen. Oder raus mit denen, die so und so sind. Oder Law and Order. Also zurückkommen auf sehr archaische Konzepte scheint eine Wirkung gerade zu haben auf uns, die wir anscheinend überfordert sind von diesen Zumutungen. Das, worum wir jetzt kämpfen, und ich sage das sehr ehrlich, und ich glaube, in diesem Jahrzehnt entscheidet sich dieses Jahrhundert, ist, und dann nehmen wir mal so einen Begriff wie Demokratie, das genau darauf baut. Die Demokratie ist ohne Aufklärung und Menschenrechte nicht zu denken. Und entweder wollen wir diese Freiheit und diese Menschenrechte, auch wenn sie immer ihre Rückschläge und Fehler haben, aber davon ausgehen, dass sie sich korrigieren können, behalten, dann müssen wir aktiv werden. So, und da hat unser Gehirn schon mal eine Schwierigkeit, weil ich wollte doch letzte Woche in Urlaub fahren. Aber da ist jetzt eine Demo. Und jetzt muss ich mich auseinandersetzen zwischen dem Urlaub und der Demo. Und jetzt muss ich markieren, was ist mir wirklich nicht in dem Moment, sondern für die Zukunft wichtiger. Und anscheinend haben wir diese Entpolitisierung der letzten Jahre immer noch in der Masse so verinnerlicht, dass wir eben eher dann doch in Urlaub fahren. Wird schon gut gehen. Ab wann geht es denn dann nicht mehr gut? Wenn Herr Höcke Ministerpräsident wird? Und die Freiheit in Frage gestellt wird? Oder wenn man denkt, na, es geht doch nur um die Juden oder es geht nur um die Schwarzen. Es geht immer um Menschen, die jüdisch sind. Schwarze Menschen. Und Menschen sind wir alle. Und im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Werde ich als Mensch angetastet, sind sie alle angetastet. Wenn sie sich aber einreden, nein, es ist nur der jüdische Mensch angetastet, werden sie zu spät merken, dass sie auch angetastet waren. Also demonstrieren statt Urlaub.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen oder unterstellen, dass die Menschen, die hier sitzen, diese Zumutung, uns zuhören zu müssen, willentlich entschieden haben und ertragen wollen, könnte man ja auch unterstellen, dass diese Menschen, die sich hier heute mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben, etwas verändern wollen oder zumindest offen dafür sind, zu verstehen, was man verändern könnte. Wenn wir mal, Pablo, so einen Versuch einer Anleitung zum Gesundbleiben bei diesem Unterfangen starten. Wenn wir die ganze Zeit diesen inneren Zwiespalt haben zwischen, wir müssen irgendwie was Positives für diese Welt leisten und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, ein sehr glückliches, individuelles Leben für uns zu führen, indem wir die Betroffenheit einfach mal wegignorieren würden. Das ist ja im Endeffekt, wir haben ja Option A oder B, gerade wenn es uns gut geht, gerade wenn wir in einem gewissen Wohlstand leben. Wenn wir uns aber bewusst dafür entscheiden, in diesem Wohlstand den Weg, das Weltverbesserns, das Demokratierettens, das Gesellschaftrettens gehen, wie bekommen wir es denn hin, dass wir da am Ende des Tages nicht daran persönlich zugrunde gehen?
Ich muss unwillkürlich an Menschen denken, die traumatisiert sind, an Menschen denken, die eigentlich das in einer exponierten oder exponentiellen Weise haben und damit auch klarkommen können und müssen. Und einige schaffen es nicht mehr. Einige sind kaputt. Und ich habe so ein Bild im Kopf, das ist so eine Erdkugel, so eine Skizze, die ich auch meinen Patienten zeige. Das Trauma kann, je nachdem, wo es landet, als Hotspot, sagt man heute auch, zentrale Strukturen zerstören oder so am Rand so ein bisschen was wegschlagen. Aber die Grundstruktur des Menschen, der Persönlichkeitsstruktur, wir sprechen dann auch von strukturellen Störungen, die können dann nicht mehr gesund werden in dem Sinne der Definition gesund von der WHO, die ja auch nicht immer ganz übertragbar ist auf den Menschen, nämlich ein Wohlgefühl in Körper und Geist zu haben und das Gefühl zu haben, gesund zu sein. Das ist die WHO-Definition von gesund, was die Psyche betrifft. Es gibt also, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr erweitern, dass es auch viele, viele Menschen gibt, die sich nicht mehr gesund fühlen und nicht mehr gesunden können, sondern in einem Zwischenzustand des etwas krank sein leben müssen und nicht anders können. Und die auch nicht dann die Zivilcourage vielleicht in so einer Situation haben, 110 zu drücken, weil sie an ihr eigenes Trauma erinnert werden und erstarren und still werden. So wie man vielleicht revisionistisch fast sagen könnte, warum hat sich keiner nach dem 7. Oktober hier in Deutschland mal ein bisschen lauter gemeldet, weil sie vielleicht alle mit ihren eigenen Traumatisierungen zu tun hatten, unbewusst oder so. Das könnte man diskutieren. Aber ich glaube, wir müssen dann so eine Art Hilfestellung sein, die gesünder sind und sagen, willst du nicht etwas tun, um eben den Weg zu gehen, etwas Richtiges zu tun, zu machen, auch wenn es sich schwer anfühlt. Und die Garantie geben, dass es danach die Hoffnung, das war ja auch am Anfang nochmal so ein Stichwort, die ja auch ein übler Begleiter sein kann, der einen auch verrät und einen hinters Licht führt. Aber dass wir diesen Menschen, die nicht fähig sind, gesünder zu werden, ihnen einen Weg aufzeigen, dass es sich lohnt, denen doch zu gehen, so ein bisschen. Also es klingt jetzt Stereotyp, aber es ist eigentlich das, was ich immer erlebe mit meinen Patienten, wenn ich sie nur begleite. Ich muss die gar nicht zuquatschen. Ich muss mit denen nur die Zeit teilen, auf der Couch oder wo auch immer. Und es wird gemeinsam erfahren, dass es doch nicht so schlimm ist, obwohl es so schlimm war. Und dass es vergangen ist, das wären jetzt so traumatherapeutische Korrektion, Kognition, dass es vergangen ist, vorbei ist, dass wir es abschließen können, dass es aber heute uns noch berührt, weil es eine Affektbrücke, eine Erinnerung über das Bauchgefühl, über den Körper gibt an diese Zeit. Und wenn diese Menschen reagieren, dann sollten wir doch ihnen den Raum geben, dass sie das dürfen und sie nicht dafür wieder retraumatisieren oder nochmal viktimisieren, nochmal entwerten und sagen, du bist schwach und du kannst das nicht und du bist nicht resilient. Also ich glaube, der Begriff des der Gesundheit ist sehr, sehr, auch ein sehr relativer. Also in der Psychiatrie war das so. Der einzige Unterschied, der den Kranken vom Gesunden, vom scheinbar Gesunden, also den Arzt vom Patienten unterschied, war, dass der Arzt den Schlüssel hatte. Also wir leben in der Betroffenheit mit unserem Patienten zusammen, als Psychiater zumindest, und versuche das zu verstehen, was, und Krankheit ist wiederum auch ein Begriff, der einen in eine Kiste steckt, wo die Person vielleicht gar nicht sein will.
Ich würde auch ganz gerne nochmal, weil der Begriff stark und schwach gefallen ist, da ein bisschen sprachlich dran arbeiten. Ist jemand schwach, der sagt, ich bin an der Grenze meiner Belastbarkeit angekommen? Oder ist jemand stark, der sagt, ich schaffe das alles? Oder ist es nicht manchmal genau umgekehrt, dass diejenigen, die sagen können, ich weine, stärker sind als diejenigen, die nicht weinen? Auch da muss man, glaube ich, wieder anfangen, weil das, was Sie gerade sagen, sind eben psychoanalytische, psychotherapeutische Erfahrungen. Aber wenn man das wieder in unser Leben übersetzt, bevor man also zu ihm gehen müsste, ist das ja auch eine Frage, mit der wir uns zu beschäftigen haben, die unter diesem Wort Resilienz von mir aus subsumierbar sind. Also bin ich resilient, weil ich nicht mir erlaube zu weinen? Oder hemmt das meine Resilienz? Ist das anerkennen können von, ich komme jetzt gerade an einen Punkt und ich habe kein Rezept, nicht die Voraussetzung, um ein Rezept zu finden? Oder sind diejenigen, die sagen, alles kein Problem, das kriege ich alles auch irgendwie hin, die am Ende diejenigen sind, die garantiert bei ihm landen müssen? Also was ich nur sagen will, sind auch solche Begrifflichkeiten wie stark und schwach sind im Allgemeinverständnis äußerst täuschend, aber führen dazu, dass die meisten Leute, weil das ja schon eine Bewertung ist, nicht schwach sein wollen. Weil schwach sein bedeutet in unserer Gesellschaft Loser sein, ein Problem sein. Also meine Schwester ist schwach und kann nicht mit dem Leben gut umgehen. Viele sagen das am Ende, wenn sie Geschwister sind, weil sie merken, oh, wir haben jetzt eine eigene Verantwortung, die zur Belastung werden kann. Und dann wird die schon sehr schnell wieder so ausgegrenzt, dass ich damit mich nicht beschäftigen muss. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, ist, es gibt keine lineare psychische Entwicklung. Es gibt sie nicht. Und es gibt Dinge, an die wir uns nicht erinnern, die uns einholen können. Und ich will es mal an einem eigenen Beispiel sagen. Ich habe mein Leben lang ein Problem mit dem Tod gehabt. Meine ganze Familie ist von Deutschen umgebracht worden, von den Nazis. Meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter haben überlebt, aber waren eigentlich lebendige Tote. nach dem, was sie erlebt haben und die Trauer, die sie erlebt haben, waren sie nie mehr in der Lage, eine Zukunft zu betrachten mit der notwendigen Naivität, es wird schon gut gehen. Also der Tod war da und ich, das Kind, wuchs auf diesem Friedhof auf. Ich habe eine traumatische Beziehung zum Tod gehabt. Als meine Eltern dann starben, also jetzt ich von meiner Perspektive sah, Familie stirbt, so wie Sie sagten, unsere Familien sind gestorben, reagierte ich, indem ich die Unerträglichkeit dieses Gedankens nicht umsetzen konnte, sondern ein lebendiger Toter wurde. Also ich brach die emotionale Beziehung zu anderen Menschen auf einem Punkt runter, dass wenn denen was passieren würde, mich das nicht mehr treffen könnte. Und damit die Voraussetzung von Nähe. Das hat dazu geführt, dass ich selbst keine emotionale Beziehung zu meinem Leben und zum Wert meines Lebens mehr hatte. Ich war überhaupt nicht in der Lage, daraus rauszukommen, was dazu führte, dass ich am Ende in 1 Million Teile zerbrochen bin. Ein Teil derjenigen, die das damals öffentlich verfolgt haben, wissen das. Und in diesem Zusammenhang auch Dinge gemacht habe, die ich sonst nie gemacht hätte. Bin ich nach diesem Zusammenbruch resilienter geworden? Nein. Der Zusammenbruch führte aber dazu, dass diese dicke Wand, die konstruiert wurde, in 1 Million Teile zusammengebrochen sind und ich wieder rausgucken musste. Was ich dann in diesem Moment ich für mich daraus gemacht habe, sieht man heute 22 Jahre später. Es hätte auch was anderes werden können. Das hatte wieder damit zu tun, ob es Menschen um mich herum gab, die mich damals dann mit betreut haben, damit ich wiederum genug Sauerstoff und Kraft entwickle, in das Leben zu blicken. Und es war sogar so dramatisch, dass ich immer bis dahin gesagt habe, ich werde keine Kinder in dieser Welt haben wollen. Aber nicht, weil die Welt so schlimm ist, sondern weil ich mir vorgestellt habe, Familie stirbt. Das heißt, meine Kinder sterben vor mir. Ich habe Gott sei Dank mittlerweile 2 Kinder und weiß, dass diese Betrachtung mich ins Verderben gebracht hätte. Warum ich das also erzähle, ist, ich kann das heute so berichten, aber kann ich prognostizieren, ob ich in 3 oder 4 Jahren nicht unter Umständen wieder durch Ereignisse ganz andere Wände herstellen werde und damit nicht mehr in der Lage bin, die Begebenheiten anzunehmen, sie in mir zu verarbeiten, emotional, kognitiv und daraus ein lebensweiter Konzept zu bauen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist doch kein Problem. Ich weiß es nicht. Und alleine dieser Rückzug, sich selbst sagen zu können, ich weiß es nicht, ist bereits hilfreich gegen jede neue Ziegelwand, die sich aufbauen will. Ich versuche das mal so auch an einem persönlichen Beispiel zu nehmen, weil das, was jetzt in Anführungsstrichen geklappt hat, keine Garantie ist, dass wenn ich mit neuen Herausforderungen, die ganz existenziell sind, konfrontiert werde, nicht wieder zusammenbreche. Und alleine mir zuzugestehen und Ihnen zu sagen, es kann sein, dass ich zusammenbreche, hilft mir, auf der anderen Seite zu sagen, ich habe aber eine Erfahrung gemacht, wie man wieder aus so etwas herauskommt. Die kann ich erzählen. Nicht mehr und nicht weniger ist uns Menschen möglich. Wenn wir aber alleine so weit wären, diese Erkenntnis zu sammeln, die wir doch alle kennen, ein paar Jahre geht alles gut. Und das Ende dieser paar Jahre, die alles gut sind, sind Zusammenbrüche. Andere, bei denen ist das Leben ganz schwer, sie lächeln, legen ein paar Brote auf den Tisch, ein Fläschchen Sprudelwasser, ein bisschen Käse und haben ein, wie Sie sagen würden, gutes Leben. Diese lineare Fortsetzung, dass sie Zickzack im Leben bedeutet. Und erst recht auch, wenn wir in Systemen denken, das zu erkennen und zu verarbeiten und emotional akzeptieren zu können, ohne sich deswegen, jetzt nehme ich den Begriff, als schwach zu empfinden, das halte ich für das Konzept, wie man ein Leben schaffen kann.
Also kann man zum Abschluss eigentlich sagen, statt alle Emotionen mit sich selbst hinter der Schutzmauer auszumachen und nach außen den, ja, den nicht zerstörbaren zu spielen, ist der erste Schritt, Emotionen auch offen auszuleben, auch vor anderen zu diskutieren, offen zu sein und authentisch zu sein.
Ja, da haben das authentisch ist auch wieder so ein, kann auch ein Stereotyp sein. Aber wahres Expertentum sagt von sich, dass es nichts weiß. Und das haben sie gesagt. Also ich glaube, das ist etwas, was ich auch teile, dass man sehr, sehr bescheiden werden muss irgendwann und zu verstehen, dass man Dingen ausgeliefert ist, auch inneren, eigenen, die man nicht beherrscht und die man eigentlich eher zulassen sollte, weil wenn man sie bekämpft und wenn sie sehr zerstörerisch auch noch sind oder man Angst davor hat, dass sie es sind, werden sie umso größer. Und deshalb lasst lieber zulassen, also wie du das formuliert hast, Emotionen ausdrücken, als Stärke sehen und nach 20 Minuten auf der Couch beim Psychiater weinen, das ist völlig in Ordnung. Und schwierig ist, wenn der Psychiater dann mitweint, gibt's auch. Aber ich glaube, das ist das, was man dann landläufig als Empathie versteht, also die Fähigkeit zu verstehen und zu fühlen, wie es dem anderen geht und das auch zu respektieren und sich darauf einzulassen, ohne Angst davor zu haben. Was ja viele, die diese Mauer haben, nennen wir sie aus meiner Perspektive eine narzisstische Abwehr, nicht notwendig ist. Weil diese Menschen haben nicht gelernt, dass es nach dieser Mauer, also das ist der ödipale Konflikt jetzt psychoanalytisch, wo man merkt, man darf seine Mutter nicht schwängern und den Vater nicht töten, das sollte man nicht, lernen, dass das Leben komplexer ist und dass man eigenen erotischen und aggressiven Affekten ausgeliefert ist, ob man will oder nicht. Wird man seinen Vater hassen oder das Gegengeschlechtliche lieben und das Gleichgeschlechtliche hassen? Und diese Mauer, was nicht sein darf, gibt es auch nicht. Die muss man ehrlicherweise dann sich ehrlich machen und klar sein und reif darüber. Also meine Arbeit ist auch, Menschen in einen reiferen emotionalen Zustand zu bringen, der aushält, dass Emotionen auch sein dürfen.
Also wir haben ja alle Angst. Alle. Aber Angst ist ja eine nicht konkrete Situation, das nennen wir sprachlich Furcht. So eine Angst ist so ein Grundzustand, übrigens wie die Sexualität, so Urempfindungen. Und daraus entsteht ja eine völlig falsche Risikoeinschätzung. Das ist auch vielleicht ein letzter Gedanke, den ich gerne anbringe, wenn wir über sowas wie Resilienz reden. Die Risikoeinschätzung ist schon entscheidend für unser Handeln und unser Entscheiden. Und wenn die Angst uns zu sehr triggert, dann entscheiden wir meist durch eine Überschätzung des Risikos. Und viele von uns kennen das ja auch. Und das fängt ja schon an, wenn man in der Schule abschreibt oder irgendwas, dass man dauernd mehr damit beschäftigt ist, ich darf nicht erwischt werden, als jetzt mach doch wenigstens, wenn du trickst es so, dass du eine gute Arbeit hast. Was ich damit nur sagen will, ist Folgendes. Je öfter man übt zu widersprechen, sich und anderen, desto mehr bekommt man auch einen inneren Kompass und eine auch trainierte Erfahrung. Wenn jemand so wie selten widerspricht, auch in Beziehungen oder eben im sozialen Raum, dann ist, wenn diese Person mal widerspricht, der Muskelkater sofort da. Wenn das trainierter ist, dann ist es so wie bei allem, was trainiert ist, kann man auch die Konsequenzen in ganz anderen Vergleichsmöglichkeiten an sich selbst auch abwägen und sagen, okay, diesmal zahle ich einen Preis, die letzten Male konnte ich verändern, ohne dass es mich betroffen hat, aber insgesamt ist die Bilanz gut. Also was ich vielleicht wirklich mitgeben möchte, ohne zu agitieren und ohne Menschen zu überfordern, ist, ich glaube, wir unterfordern uns zu sehr. In uns steckt viel mehr schon drinnen, was mit diesem Begriff Resilienz gemeint ist. Wir trainieren es nur nicht, wir üben es nicht, wir nutzen es nicht, weil wir auch immer Angst haben vor emotionaler Bestrafung. Auch dazu vielleicht ein Beispiel. Ich habe mich mit meinem Vater jeden Abend beim Essen gestritten, weil ich schon mit 10 eh alles besser wusste. Aber ich bin nie eingeschlafen, ohne dass mein Vater noch zu mir ins Zimmer gekommen ist und mir einen Gutnachtkuss gegeben hat. Das war für mich die Initialzündung, zu wissen, hey, streitig. Wenn man dich dann emotional erpressen will, ist das nicht mehr dein Problem. Und ich würde gerne nochmal drauf kommen, dass wir uns unterfordern. In uns steckt viel mehr Möglichkeiten drin, die, wenn man das Risiko dann am Ende wirklich bilanziert, mehr Erfolg als Misserfolg war, wenn man mal widersprochen hat oder wenn man die Begebenheiten in Frage gestellt hat oder wenn man mal gesagt hat, nein, ich sehe das anders, anstatt das immer in sich zu schlucken und damit die Macht des anderen oder der Systeme deutlich zu erhöhen, die ja Systeme oder Macht waren, die mich unterdrücken. Also nein und Widerspruch können wir ja heute Abend schon mal testen. Wenn jetzt einer oder eine aufstehen würde und sagen würde, Friedmann, ich finde das, was Sie gesagt haben, entspricht nicht dem, wie ich es mir vorstelle. Das ist ja noch nicht getan. Und jetzt kommt die Arbeit, Komma, weil. Und weil heißt Argumente. Und da das wieder Anstrengung bedeutet, sind wir immer mehr beim Meinen und Glauben und in sozialen Netzen, weil da muss ich nicht argumentieren. Das ist ganz schnell abgearbeitet. Aber das, was ich meine, nämlich mit diesem Widersprechen, heißt, ich muss auch nachgedacht haben, fühlen und argumentieren können. Nur, was für ein Vergnügen ist es und mit wie viel Lust, wenn man sich so streitet, also über das beste Argument und nicht darüber, wer Recht hat. Wie wäre es denn, wenn wir das eben üben würden? Ich kann Ihnen nur sagen, es kann echt glücklich machen.
Dann lasst uns üben. Ich danke euch sehr für den schönen Abend, für das tolle Abschlussgespräch, für den heutigen Tag. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.